herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
Ja. Letzte Sendung in diesem Jahr. Letzte Sendung im Jahre 2021. Das heißt, es werden heute die Alben des Jahres besprochen. Wir haben einen Wein und wir machen danach eine kleine Pause. Das ist eigentlich alles wie immer. Also nichts Ungewohntes für die, die uns schon länger hören. Das kennt ihr ja alles schon. Ja, ansonsten freue ich mich über meinen Urlaub. Ich urlaube vor mich hin quasi, erfreue mich immer noch an der neuen Regierung und ja, erfreue mich an Literatur, Musik und Gedöns.
Und ich freue mich auf meinen Urlaub. Steht noch bevor, aber er ist in Sichtweite.
Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Wenn ihr uns an dem Tag hört, wo wir veröffentlichen, werdet ihr euch vielleicht wundern. Diese Sendung wird natürlich am Donnerstag veröffentlicht, also einen Tag vor Weihnachten. Also am 24. wird nichts mehr veröffentlicht. Das machen wir ausnahmsweise mal am 23. Also am Donnerstag und nicht am Freitag. Ihr könnt ihr ja trotzdem einen Tag später hören, wenn ihr wollt. Das ist ja egal. Aber so als Weihnachtsgeschenk ist ja auch nicht schlecht. Eine neue Feuilletöne-Folge.
Ja, wenn die Verwandten langweilig sind, steckt man sich einen Kopfhörer auf den Kopf und dann hört man sich die Alben des Jahres an.
Ja, oder später des Abends vielleicht, wenn man irgendwie aufs Sofa rollt.
Genau, voll gegessen.
Genau. Ja, das wird wieder, also das, da freue ich mich aber trotzdem drauf. Das ist eigentlich immer schön, muss ich ehrlich sagen.
Die Schlemmerei. Ja. Da fällt mir gerade mit Schrecken auf, dass ich noch gar nicht weiß, was zum Dessert es geben wird.
Oh.
Mensch. Oh.
Oha.
Die Auswahl ist auch viel zu groß.
Verstehe.
Mal sehen.
Ja. Ansonsten stelle ich fest, in diesem Jahr wird wesentlich weniger geballert als in den letzten Jahren.
Soll man hoffen, wenn es verboten ist.
Also bis jetzt. Also im letzten Jahr waren die viel früher wieder, also normalerweise ist das hier oben immer viel früher. Diesmal habe ich ein einziges Mal wurde hier irgendwie oder zweimal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wenig. Vielleicht haben sie nichts mehr übrig, ne? Weil letztes Jahr haben sie ja auch schon die Reserven vom vorletzten Jahr.
Das stimmt.
Ja.
Nichts mehr da oder von nebenan importiert. Bei euch ist ja nicht viel nebenan zu importieren. Obwohl.
Nee. In Dänemark darf nicht, das ist alles, da darf nur an bestimmten Stellen und ach.
Ah, ja dann.
Gut. Ja, nee, das ist nicht so einfach. Ansonsten wird im nächsten Jahr es ganz normal weitergehen. Wir werden wieder über drei Alben reden. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Dann geht der ganze Kram nämlich wieder von vorne los. Insgesamt spannende Sache dieses Jahr. Wirklich spannende Sache. Egal von wem, glaube ich. Also auch von den HörerInnen. Die wussten auch nicht so wirklich. Ja. Das gefällt mir gut.
Dazu später mehr.
Genau. Dazu später mehr. Sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Hohe Beteiligung, super, auch schön.
Das war wirklich außergewöhnlich, sehr schön.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Hat man mal ein vernünftiges Meinungsbild, auch wenn es dann letztendlich sich sehr breit verteilt hat.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, unsere HörerInnen, aber das werden wir in der Sendung nochmal klären. Da noch so alles, was es da noch so alles zu sagen gibt. Ja, es war ein außergewöhnlich tolles Musikjahr, das muss man einfach sagen. Das,
das war schon klasse.
Ja, das war richtig toll. Kann man nicht anders sagen.
Ich muss ja zugegeben, ich habe letztendlich fast aufgegeben. Ich habe es hinterher so gemacht. Ich habe die Dinge, die irgendwie auch nur annähernd in der Shortlist waren für mich, habe ich auf Shuffle gestellt. Ah. Und immer, wenn irgendwas angefangen hat, mich zu nerven, weil ich es halt dann zum 25.000. Mal gehört habe, ist es rausgeflogen. Das war die einzige Möglichkeit, irgendwie die Nummer, die Anzahl der Alben zu reduzieren und ich bin dann bei irgendwas angekommen. Also ob das jetzt die besten Alben sind, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall die mir am wenigsten auf den Senkel gegangen sind nach dieser Aktion.
Sehr gut.
Was man in Verzweiflung nicht alles tut.
Ich rieche derweil an diesem Wein.
Ach ja.
Boah. Das ist wirklich mal, so mag ich da. Guck mal, 90% Sangiovese. Und man sieht, dass er alt ist, ne? Ist dir das aufgefallen beim Eingießen?
So dunkel, da kann man gar nicht durchgucken.
Da kann man erstens nicht durchgucken. Und hast du gesehen, beim Gießen so ein leichter Braunton?
Mm.
Ist dir das aufgefallen?
Beim Gießen ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt so im Glas ist auf jeden Fall brauner als jeder andere Wein, den wir bisher im Glas hatten.
Ja. Das ist wirklich schon, der ist aus dem Jahr 2015 und das ist ja schon eine Ecke, ne?
Mhm.
Der ist ja schon sechs und ein paar zerquetschte. Schon cool. Also, da werden wir nachher noch viel Freude mit haben. Hoffe ich. Jo.
So soll das ja sein, also ich meine.
Ja, ne? Ja, wollen wir in die Sendung starten?
Sehr gerne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und es ist soweit, endlich, wir sind am Ende des Jahres 2021 angekommen und zwar ganz am Ende. Und deshalb bekommt ihr heute die Alben des Jahres. Unsere Alben des Jahres, eure Alben des Jahres, das Beste, was wir dieses Jahr in dieser Sendung hören durften. Und das wird sich wahrscheinlich ein wenig unterscheiden, wie das jedes Jahr so ist. Vor allem die Abstimmung, also eure Alben des Jahres, liebe Hörerinnen und Hörer, waren sehr interessant mit anzusehen. Mhm. Dazu später mehr. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder dabei zuhören, wie wir einen Wein verkosten. Wir haben heute einen hervorragenden, also ich gehe mal davon aus, dass der hervorragend ist. Chianti Classico Reserva von 2015 dabei aus der Villa Antinori. Große Namen.
Oh ja.
Dunkle Weine und die beste Musik des Jahres. Also besser wird es dieses Jahr nicht mehr.
Nee. Stimmt. Das ist nämlich die letzte Sendung.
So ist es. Ja, womit wollen wir anfangen?
Ja, wie immer mit den HörerInnen, ne?
Sehr gut. Ja, so gehört sich das.
Ja, fangen wir an mit den Alben des Jahres. Also erstmal haben mehr abgestimmt über die Alben des Jahres als jemals zuvor. Das ist überraschend und schön. Das freut uns natürlich. Das Ergebnis ist spannend, weil unsere HörerInnen sind sehr pädagogisch. Sie haben gesagt, also wir dürfen hier niemanden hinten lassen. Es müssen alle mitkommen. Alle nehmen sich an die Hand und jeder bekommt mindestens mal eine Stimme oder so ähnlich. Es gibt wirklich keinen einzigen Song, der mit null rausgegangen ist. Das ist ja schon mal schön. Die Prozentzahlen sind sehr drollig, weil es hat, glaube ich, noch nie ein so uneindeutiges Ergebnis gegeben. Also wir hatten bis jetzt eher immer schon so, ich glaube, immer so um die 10%, 15%, 20% für den ersten Platz. So zumindest mal 10%, 15%.
Ja, diesmal ist auch mehr. Also.
Diesmal ist alles komplett anders. Also wirklich zwischen dem ersten 7% und dem fünften 4%. Also das, da sieht man schon, das ist halt wirklich pures Glück gewesen, dass jetzt gerade die, hätten wir das einen Tag länger laufen lassen, dann wäre vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, hätte sich das vielleicht noch mal ein bisschen verschieben können oder wie auch immer, weil es wäre da wirklich auf jede einzelne Stimme mehr oder weniger angekommen. Ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr interessant und auch überhaupt ist das Ergebnis nicht nur von den Prozentzahlen sehr interessant, sondern auch von den Menschen, die ihr da so gewählt habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fangen mal mit zwei fünften Plätzen an. Wir haben nämlich zwei fünfte Plätze, die jeweils 4% bekommen haben, also 4% höherer Anteil, muss man ja sagen. Also 4% haben gewählt zum einen Andreas Schiff, das Orchestra of the Age of Enlightenment und Johannes Brahms und die beiden Klavierkonzerte. Das fand ich schon sehr überraschend.
Mhm. Es war aber auch echt gut, aber...
Ja, das stimmt. Aber trotzdem sehr überraschend. Mhm. Es ist toll, super, aber überraschend. Also positiv überraschend.
Ja, der andere fünfte Platz geht an Lucas Akintyre und seine Mitstreiter mit Hughes. Auch, hätte ich auch nicht gedacht. Also es war ja recht kreativ, dieses Album.
Ja, stimmt.
Oder avantgardistisch.
Ja, aber vielleicht, weil es ein bisschen untypisch war für Jazz, also jedenfalls zum Teil. Aber ja, stimmt. Ist auch schon, ja. Hm. Dann kommen wir zu einer alten Bekannten sozusagen, eine Band, nämlich Flying Dream One heißt das Album, Elbow heißt die Band, ist auf Platz 4 mit 5%, also gerade mal 1% mehr, es ist wirklich unfassbar. Also.
Das kommt davon, wenn so viele Leute abstimmen, aber weiter so, also das war gut.
Mhm.
Platz 3 hat Emmanuel Dauvin bekommen mit OVNI Barock. Das waren 6%. Mhm. Also auch wieder nur einer mehr. Meine Güte.
Ja, nicht nur, ja, genau. Und jetzt wieder nur einer mehr, aber trotzdem 6%. Aber trotzdem haben die, die jetzt vor Emmanuel Dauvin sind, ganz wenig Stimmen mehr bekommen. Also wirklich, es ist so wenig mehr, dass trotzdem 6% dabei rausgekommen sind. Aber es sind mehr Stimmen, nur nicht mehr Prozent dabei rausgekommen. Und wir fangen mal an mit dem zweiten Platz. Es gibt vier zweite Plätze. Was ich auch sehr traurig bin. Godspeed, you Black Emperor. Godspeed at the States, at States End. Auf Platz 2, also auf einen der vier zweiten Plätze. 6%.
Auf einem weiteren der vier zweiten Plätze haben wir God is an Astronaut mit Ghost Tapes Number 10.
Dann weniger überraschend, das fand ich dann schon ein bisschen nachvollziehbarer, die Band Low und Hey What. Das war eigentlich so, bei den HörerInnen dachte ich so, das wäre der Favorit gewesen, ebenfalls mit 6% auf Platz 2. Mhm. Oder? Wie hattest du einen Favoriten bei den HörerInnen? Hattest du so eine Idee, was die wählen?
Nicht wirklich, aber definitiv nicht das, was es geworden ist.
Nee, stimmt.
Und unser erstmal zu unserem vierten, zweiten Platz, also oder andersrum zu unserem ersten, zweiten Platz, Stimming mit Ludwig.
Mega
da
überraschend.
Da gab es auch 6%. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist auch so, schwierig, muss man ja schon sagen. Toll, aber schwierig. Ja,
ja, gut. Tolle Sache.
Mhm. Habt ihr gut gewählt, liebe Hörerinnen und
Unbedingt.
Hörer.
Unbedingt. Platz 1 fand ich insofern nicht überraschend, weil ich schon damit gerechnet habe, dass es in die 5 reinkommt.
Ja, das dachte ich auch.
Also da war ich mir schon relativ sicher. Insofern dachte ich, ja, okay, ob der nur auf 1, 2 oder 3 oder 5, was ist jetzt nicht so, aber das fand ich schon relativ nachvollziehbar. Also auch nicht so überraschend, finde ich. Genau wie Low, Disaster, Deutscher Oktober mit 7%, also gerade 1% mehr. Platz 1, also euer Album des Jahres ist Deutscher Oktober von Disaster. Das ist dann doch wieder
sehr
irgendwie überraschend.
Gemacht. Es ist überraschend, weil es halt echt Kante hat. Ne? Das ist kein Album, was man jetzt in der Masse erwarten würde. Mhm. Aber gut, die Masse war es auch nicht mit 7%.
Eben.
Es waren nur die meisten.
Genau.
Ja.
Das ist ja das Tolle. Das ist schon ein ziemlich tolles Ergebnis.
Mhm. Hm. So ist es. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, wenig überraschend, haben kein Problem mit Ecken und Kanten in der Musik und ein bisschen schwierigeren Dingen, sei es jetzt textlich oder musikalisch, da kann man ja nur stolz sein.
Absolut. Wirklich. Und auch der Durchschnitt und die unterschiedlichen Sachen, die da drin sind, also wirklich, wir haben die reinen Welthörer.
Ja.
Wirklich, es sind die reinen WelthörerInnen. Tolle Sache.
Sehr gut. Ja, stimmt. Alle möglichen Kontinente, Klassik, Jazz, Rock, Hip-Hop, alles dabei.
Alles dabei. Tolle Sache. Jetzt machen wir, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir das abwechselnd oder?
Ja, sonst haben wir ja immer beide unsere fünften Plätze und dann beide.
Ja, genau. Ja, so
Plätze
machen wir das.
So.
Vorher muss ich noch was loswerden. Ich habe natürlich noch Plätze darunter, die es nicht geschafft haben. Ich möchte die trotzdem erwähnen, weil ich sonst ein schlechtes Bauchgefühl habe. Zumindest erwähnt möchte ich sie einmal haben. Also ich habe die dann noch mit aufgenommen, insofern, als dass ich sie nur einmal kurz erwähnen möchte. Ich habe auch Low drin mit Hey What auf 10. Mhm. Ich habe auch Andreas Schiff und das Orchestra of the Age of Enlightenment drin mit Johannes Brahms und die Klavierkonzerten auf 9. Ich habe Stimming und das Album Ludwig auf 8. Ich habe Gary Numan Intruder und das Album Intruder auf 7 und ganz knapp, aber wirklich ganz knapp auf Platz 6 The Stranglers und Dark Matters.
Ah, sehr schön.
So.
So viele Plätze habe ich gar nicht gemacht.
Nee, wollte das nur erwähnen, weil ich hatte diese 10 Alben und ja. Oh, ich wusste nicht, was ich machen soll. Das war echt ganz schlimm. Es war furchtbar. Und dieser 6. Platz, der war besonders schwer.
Das stimmt. Um den 6. habe ich auch lange gekämpft und ich habe Stimming, Pauline, Anna habe ich schon wieder vergessen und Lukas Akintaya. Die haben sich bekämpft.
Okay.
Die sind auf dem 6. Platz geblieben sozusagen.
Ah, verstehe. Mhm. Ja, und Was ist bei dir auf Platz 5? Also wenn wir jetzt von unten anfangen, wie immer, ne? Mhm.
Auf Platz 5 hat sich dann letztendlich doch noch hochgekämpft. Vielleicht kann ich das in der Sendung gerade nochmal sagen. Ich war irgendwann so verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, wonach ich aussuchen sollte. Also habe ich alles in eine Playlist gepackt, auf Shuffle gestellt und alles, was angefangen hat, mich zu nerven, habe ich rausgeworfen. So. Ich weiß, gefährliche Methoden. Man will ja auch nicht hinterher bei den Dingen landen, die einfach nur angenehm sind, sondern bei den Sachen, die gut sind. Aber eine Sache, die tatsächlich sehr angenehm zu hören war, ist dann letztendlich auf meinem Platz 5 gelandet. Und das ist God is an Astronaut mit Ghost Tapes Number 10.
Echt?
Ja. Post-Rock. Einfach, weil es so toll klingt. Vielleicht auch, weil das nachfolgende Album nicht so toll war.
Ja, das war das Live-Album. Das
hat geleuchtet im Vergleich. Das Live-Album, das fand ich ja nicht so super. Nein, diese Klangwände und diese Sounds klingen einfach toll. Sie, ich meine, ich bin ja nicht der Gitarren- und Pedale-Nerd von uns beiden, aber ich finde die Sounds, die sie da reingebracht haben, wirklich, weiß ich nicht, die hören sich einfach unheimlich gut und dieses Album ist auch immer wieder gelaufen bei mir in diesem Jahr. Das verdiente sich dann doch trotz seiner Unauffälligkeit letztendlich seinen Platz in den Top 5.
Ja, mein Platz 5 haben wir im Februar besprochen, also inmitten des Winters, in Episode 381. Diese Band hat all ihre digitalen Amps verkauft und haben sich auf analoge Technik besonnen. Dadurch wurde dann das alles ein bisschen wenig offener und ein bisschen weiter, ein bisschen weniger Reverb-Atmosphäre, wie man das ja normalerweise so vom Post-Rock kennt. Dafür ein bisschen mehr klassische Alternative-Indie-Gitarren-Geschichten, also ein bisschen mehr Rock, ein bisschen weniger Post vielleicht. Sehr dynamisches, lebendiges Album, bei dem der Gesang mal wieder überhaupt nicht vermisst wird. Mein Platz 5 ist ein Album einer irischen Band aus Wicklow, nämlich God is an Astronaut, Ghost Tapes Number 10.
Ah, schön, vielleicht muss man für alle neuen Hörerinnen und Hörer sagen, wir wissen voneinander noch nicht, was die Top 5 sind, deswegen ist es jetzt ein bisschen lustig. Okay, ja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Mal wieder,
wir können aber auch wirklich nix, ey.
Wunderbar. Ja gut, aber siehst du, dann haben sie sich doch verdient.
Ja, absolut.
Wunderbar.
Total. Und sie sind ja bei unseren HörerInnen auch
auf Platz 2.
Sogar auf Platz 2, ja, toll. Also von daher, alles richtig gemacht, die HörerInnen. Und wir auch.
So ist es. Wir haben alle alles richtig gemacht. Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Mein Platz 4 ist so ganz anders als mein Platz 5. Mhm. Vom Post-Rock kommen wir in den Hip-Hop und zwar einen sehr oldschooligen Hip-Hop in moderner Hülle. Mein Platz 4 ist Breezy mit Schwarzfahren. Eine sehr kreative US-amerikanische Rapperin, die in Berlin wohnt und über alle möglichen gesellschaftspolitischen Themen und auch über eine Menge Quatsch singt und rappt. Das machte mir immer mehr Spaß. Über die Zeit, die ich es hören durfte, dieser Deutsch-Englisch-Mix, nicht zuletzt auch das Chicken-Gemüse-Kebab, musste irgendwo mit in die Top 5.
Sehr schön. Ja, für meinen Platz 4 gehen wir in den Jazz. Wir haben das Album im Juni dieses Jahres besprochen, nämlich in Episode 399. Beginnt recht getragen, zeigt dann aber sehr schnell, was es von einem will. Anfänglich vielleicht noch ein bisschen an die späten Talk-Talk erinnernd, beginnt das Album dann im Laufe der Zeit immer mehr Fahrt aufzunehmen und auch natürlich insgesamt ein bisschen freier zu werden in der Musik. Trotzdem werden immer wieder Atmosphären geschaffen, die für den Jazz sonst eher ungewöhnlich sind, handwerklich sowieso auf allerhöchstem Niveau. Fantastisches Album. Auf Platz 4 bei mir tatsächlich Lucas Akintyre und Konsorten, wenn man so will, Jeremy Viner, Keisuke Matsuno, Simon Jeremin alias Steamseder oder Steamseder, ich weiß gar nicht, ob das ein Deutscher ist, und das Album Hüß.
Sehr schön, mit dem habe ich lange gekämpft, das fand ich auch echt toll, das Album.
Mhm. Und interessanterweise bei den HörerInnen ja auch auf Platz 5.
Mhm.
Also, ich bin mir erstaunlich einig mit den HörerInnen.
Man soll ja auch seine eigene Zielgruppe sein.
Ja, unbedingt. Ja gut, sie hatten ja auch nicht die Wahl, ne? Sie konnten ja nur aus den Alben auswählen, die wir vorher auch schon als Rent bezeichnet haben.
So ist es.
Also sie hatten die Wahl, aber nicht die freie Wahl, genau.
Für meinen Platz 3 geht es nochmal in ein komplett anderes Genre, nämlich in die Klassik.
Ach.
Mein Platz 3 ist Emmanuel Dauvin und Ovni Barock. Tatsächlich die Barockmusik hat es endlich mal bei mir in die Alben des Jahres geschafft. In diesem Fall ist es auch einfach unheimlich gut gemacht. Dann haben, also, was mir schon wieder gar nicht mehr im Gedächtnis war, war, dass OVNI ja auch das französische Wort für UFO ist. Mhm. Haben wir damals in der Sendung auch kurz besprochen. Aber wie schön das zusammenpasst. Ein Wortwitz in einem klassischen Album mit Barockmusik. Also allein dafür muss es schon Preise geben. Nein, aber diese, jedes einzelne, nicht Violinen und allgemein, alles Streicher sind einfach hervorragend. Diese Orgel, dies, also ich habe es einfach nur geliebt. Es ist meisterhaft gemacht, jede Note sitzt, es ist toll aufgenommen. Ich liebe es ja auch, wenn es so aufgenommen wird, dass man die ganzen Nebengeräusche mitbekommt, mhm. im Sinne von das Klappern der Pedale der Orgel mhm. und ach, wunderschön. Habe ich unheimlich gerne gehört und hat deswegen sich Platz 3 erkämpft bei mir.
Sehr schön.
Sie spielen Bach und Bieber, habe ich noch gar nicht gesagt. Mhm. Wichtig.
Stimmt. Genau, ja. Sehr schön. Mein Platz 3 ist ein weiteres Post-Rock-Album, was wir in diesem Fall aber im April besprochen haben, Episode 389. Es geht um eine Geschichte, eine Erzählung. Hier auf diesem Album dreht die Musik quasi einen Film, also kein ewiges Crescendo, Decrescendo, zumindest nicht als Selbstzweck. Besteht weniger aus Soundwänden, denn aus komplexen Stimmungen, die aus Sounds bestehen. Manchmal handelt es sich auch einfach nur um ein Streichensemble, was man da hört. Man will immer hören, wie der Film weitergeht. Eine Qualität, die nur sehr wenige Alben in sich tragen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Kopfkino, dieses Album. Und deswegen die Bronzemedaille für Godspeed, Your Black Emperor, Godspeed at State's End.
Auch der Titel kriegt nochmal ein extra Sternchen. Aber echt, ja. Wer denkt sich sowas aus? Schön. Gut, wo wir schon beim Rock sind, ist der Weg jetzt nicht mehr allzu weit zu meinem Platz 2 meiner Silbermedaille. Die geht an Black Country, New Road für For the First Time. Das ist ein so unfassbar vielseitiges Album. Sie sind ja unterwegs im Postpunk. Sie haben ganz viel Einflüsse von Klezmer, von Jazz, von Rock, Math Rock, den hört man auch ganz gut. Es ist unheimlich poetisch, was die Texte angeht. Es ist auch ziemlich lustig zwischendurch. Und jeder Song ist so ein eigenes kleines Kunstwerk. Sie bedienen sich in allen möglichen Ecken. Und es scheint auch einfach, als sei es ihnen ziemlich egal, was man von ihnen denkt, sondern hier wird gesungen und geschrien und geflüstert, was halt gesungen, geschrien und geflüstert werden muss. So finde ich, muss Kunst sein, was gesagt werden muss, wird gesagt. Und das auch noch auf so eine unterhaltsame Art und Weise. Tolles Album, For the First Time von Black Country New Road ist mein Platz 2.
Schön. Wir gehen in den September. Wir gehen in Episode 411. Und dann kam ein Album, was mich komplett verzaubert hat. Grandios. Und ich muss dazu sagen, die ersten zwei Plätze waren für mich irre schwer. Das hätte an jedem anderen Tag vielleicht auch anders laufen können. Ich weiß es nicht. Oder in jeder anderen Woche. Das war wirklich, also richtig, richtig knapp. Kann man nicht anders sagen. Ja, auf diesem Album hat die Künstlerin in dem Fall alle Hände und Füße voll zu tun. Die Basslage der Orgel wird gleichzeitig zur Violine gespielt, und zwar von einer Person. Das ist so alt, dass es schon wieder neu ist. Und das ist ein Erlebnis. Ein Erlebnis, was die Produktion angeht, was die Musik angeht, was das Spiel angeht und was die Kompositionen angeht. Sehr fein ausgewählte Stücke von Johann Sebastian Bach und Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Dadurch, dass die Orgel nur mit den Füßen und nicht gleichzeitig mit den Händen und Füßen gespielt wird, steht die Orgel auch nicht so sehr im Vordergrund, sondern trägt sich in den Gesamtkontext hervorragend ein oder fügt sich vielmehr ein. Die Violine geht von glasklar bis rau, hat genug Platz, um sich musikalisch auszutoben. Also jetzt nicht so besonders überraschend. OVNI Barock, Emmanuel Dauvin bekommt die Silbermedaille.
Wir haben genau die richtige Reihenfolge gewählt. So kannst du die wichtigen Sachen ergänzen, die ich einfach komplett vergesse, wenn ich meine Plätze vorstelle. Aber ich meine, ist ja auch nichts Besonderes. Ich meine, Orgel und Violine gleichzeitig spielen, das ist ja quasi. Gut, ja. Sehr schön.
Und es war sehr, wirklich, sehr wirklich schön. Knapp mit 1 und 2 bei mir.
Ja.
Es war so, ja, so knapp. Aber das war für mich das Allerschlimmste. Neben Platz 5 und 6 war das für mich wirklich, also ich möchte mich eigentlich fast bei The Stranglers entschuldigen. Entschuldigen. Aber oh, ich weiß nicht, also Platz 1 und 2 war auch nochmal ganz schlimm.
Hm. Das verstehe ich. Mein Platz 1 war dann doch relativ einfach, weil es sich um ein Album handelt, das ich, glaube ich, mit Abstand am häufigsten gehört habe in diesem Jahr von unserer Shortlist. Und das ist Deutscher Oktober von Disaster. Da bin ich ganz bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich habe gehofft, dass du das wählst.
Ja.
Deswegen.
Damit du was anderes
wählen kannst. Ja, genau. Jetzt kommt das Taktische. Ich wusste, dass du das machen wirst und dachte, okay, dann hast du das schon mal aus dem Kopf.
Strategisch gewählt, so geht das. Ja, Deutscher Oktober. Also Disaster haben wir ja in den im vergangenen Jahr, glaube ich, auch schon mal gefeiert. Mhm. Er ist, glaube ich, einfach eine unheimlich wichtige Figur, nicht nur für den Deutschrap, aber allgemein im Hip-Hop, weil er so politisch ist und vor allem, weil er sehr linkspolitisch ist, weiß man jetzt nicht allzu, also gibt es natürlich, keine Frage, aber er macht das sehr gut. Er macht das auch noch mit Ohrwurm-Potenzial, obwohl er auf diesem Album Deutscher Oktober doch sehr ernst bleibt, bis auf kleine, sehr notable exceptions, was ja zuvor noch anders war. Da hatte er wesentlich mehr Humor und hat auch alles ein bisschen poppiger gemacht. Auf diesem Album wird er ernst und nimmt seine Verantwortung vor allem auch ernst als eine einflussreiche Person, bringt seine Gesellschaftskritik und auch seinen Klassenkampf, den er im Titel seines vorigen Albums noch im Titel hatte, hier wirklich zum Ausdruck. Und das Album wirkt einfach wirklich wie aus einem Guss. Das ist Hip-Hop, das ist Deutschrap, der nicht nur handwerklich gut ist, sondern der hier in diesem Fall auch wirklich wirkt wie an einem Stück produziert. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber es klingt, als hätten sie sich ein Wochenende eingeschlossen und das fertig gemacht, er und seine Gäste. Und das sind halt keine geschliffenen Popsongs, die funktionieren. Klar, manche funktionieren auch super im Radio, aber die sind nicht gemacht für eine große Menge an Zuhörern. Die sind gemacht mit dem Ziel, Aussagen treffend und natürlich auch auf poetisch, künstlerisch auszudrücken und wichtige Dinge zu sagen. Das kann er gut, das hat in diesem Album super gut funktioniert. Und das sind einfach so viele Songs drauf, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind das ganze Jahr über. Deswegen musste das mein Album des Jahres werden.
Sehr schön. Ja, bei mir sind wir jetzt im Herbst angekommen. Dieses Album hat es auf den ersten Platz geschafft, obwohl es erst in der letzten regulären Sendung dieses Jahres von uns besprochen wurde. Nämlich in Episode 421. Es ist ein Album voller Details, voll von liebevoller Produktion, Bläser, die genau an die richtigen Stelle gesetzt werden. Wie toll das alles gesungen und gespielt wurde. Ein Album, was von den Details lebt, von den wunderschönen Melodien, natürlich vom Gesang von Guy Garvey und jetzt ist es auch klar. Und von der großartigen, intimen Atmosphäre auf diesem Album. Von den Dingen, die immer genau an den richtigen Stellen passieren und davon, dass auf diesem Album mein Song des Jahres zu finden ist, natürlich auch, nämlich Is It A Bird? Ein unfassbar tolles Album, was zu Recht aus meiner Sicht mein Album des Jahres ist, nämlich Flying Dream One von Elbow.
Sehr, sehr gut. Auch sehr verdient.
Ja. Haben die Hörer auf Platz 4 gewählt. Also all meine Alben sind auch in den Hörerinnen-Top 5, sehe ich gerade.
Sehr gut. Meine nicht ganz. Nee, Breezy hat es nicht reingeschafft bei den Hörerinnen und Hörern. Aber ansonsten, ja. Waren wir uns mal wieder relativ einig, alle. Alle drei.
Ja, so das stimmt. Ja, das war hardcore. Ich habe mich dann am Ende für Elbow entschieden, weil ich es dann vielleicht doch 2-3 Mal mehr gehört habe.
Ja, irgendwann muss man nach Strohhalm greifen. Das ist, man hat keine Wahl.
Das ist wirklich. Und weil dieses Is It A Bird da drauf ist. Wovon ich nicht genug kriegen kann. Das war es für dieses Jahr. Wir bedanken uns bei euch allen für die Mitwirkung, dafür, dass ihr uns da mit Abstimmen unterstützt habt und diese Sendung möglich gemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude am Ergebnis. Wir zumindest sind sehr stolz auf euch. Und begeben uns jetzt in eine Rubrik, wofür wir euch kurz alleine lassen müssen.
So ist es, denn haben wir einen Chianti dabei. Und zwar von einer ganz alten Familie. Und zwar die italienische Adelsfamilie Antinori in der Toskana. Die widmen sich seit, und jetzt festhalten, 26 Generationen dem Weinbau, zählen zu den größten und bedeutendsten Weinproduzenten der Welt. Gegründet hat das Ganze Giovanni Di Piero Antinori im Jahre 1385. Ich finde das vollkommen, also ich kriege gar nicht in den Kopf rein. 1385, seitdem macht diese Familie Wein. Man kann davon ausgehen, dass sie das dann doch ganz gut können. Eben jene Familie hat in den 70er Jahren dann auch den Spitzenwein Tignanello, muss man glaube ich sagen, Tignanello, geschaffen, den ersten Super Toskana, und hat damit den italienischen Spitzenweinbau von Grund auf erneuert. Also auch noch Revolution, das in so einer alten Familie. Sie sind auch Mitglied der Primum Familie Vini, das ist ein weltweiter Zusammenschluss traditionsreicher, führender Familienunternehmen für Weinanbau und Weinhandel.
Ja, ich glaube, das besteht so aus 15 Leuten oder also 15 Winzern oder so.
Ui, das ist aber sehr Premium.
Sehr exklusiv, ja.
Ja. Hervorragend. Ich muss sagen, also bei all dieser alten Tradition ist er dann doch noch relativ bezahlbar, nicht wahr? Mhm. Also, wenn ich das alles höre, denke ich mir, oh Gott, das kostet ja Tausende von Euro.
Ja, der Tignanello ist jetzt nicht mehr ganz so, also das ist dann schon dreistellig.
Ja, das ist verständlich.
Was aber trotzdem, aber was okay ist. Also völlig okay.
Ja.
Völlig, also ja, überhaupt nicht overhyped, eher underhyped.
Ja, das klingt so. Wir sind jetzt, apropos Hype, wir haben ein Chianti vor uns. Das ist ein Rotwein aus der Toskana, der im Wesentlichen aus der Sangiovese-Traube besteht. In diesem Fall haben wir 90% Sangiovese und 10% diverse. Und er wird in einem Gebiet erzeugt, das einen Großteil der mittleren Toskana umfasst, also Chianti im Allgemeinen. Chianti war früher das Synonym für italienischen Wein schlechthin, hat jetzt auch nicht den besten Ruf, war relativ günstig und es wurde traditionell in strohumflochtenen Flaschen verkauft. Das kennt, glaube ich, jeder noch, der irgendwie in den letzten 70 Jahren oder so oder mehr, wahrscheinlich 200 Jahren mal Urlaub in Italien gemacht hat oder sogar in Italien wohnt. Wir haben hier also einen Wein von 2015, den Chianti Classico Riserva. Dabei handelt es sich um ein Cuvée aus, wie gesagt, 90% Sangiovese, 10% diversen Reben. Und er wurde in Holzfässern und in gebrauchten Barrique aus Ungarn und Frankreich ausgebaut.
Jo.
Und er sieht hervorragend aus. Also ich meine, diese Farbe.
Ja, das ist sehr dunkles, ist ja rotes fast Bernstein.
Motoröl, also kurz vor ja, toll. So richtig dunkelrot, fast lila. Pflaume, Farben, undurchsichtig, meine Güte.
Ja, das ist einfach, das ist Kirschkompott mit dunklen Früchten, Datteln, also alle Trockenfrüchte dieser Welt, Vanille ohne Ende.
Also vor allem Kirsche und Vanille, aber ganz viel rote Früchte noch, so richtig süße, dicke, warme Früchte. Mhm. Ja, toll.
Ich habe den, glaube ich, wann habe ich den geöffnet? Vorgestern, ja. Mhm. Und gestern ging es ihm nicht so gut. Oh. Das kann übrigens passieren, ne? Also, dass ein Wein einfach auch mal nach dem Tag, dass es ihm nicht so gut geht, dass er ein bisschen zumacht auch und so. Heute geht es ihm wieder wesentlich besser. Also, heute hatte richtig Spaß. Auch dieser Wein war gestern ein bisschen ledrig. Das ist aber auch nicht schlimm, ne? Ein bisschen Leder gehört auch ein bisschen dazu bei Sangiovese. Ist auch hier drin. Bisschen Holz. Heute ist er wieder wesentlich offener. Also das passiert schon mal, dass so an einem Tag so ein bisschen der Wein ein bisschen zumacht. Wein ist halt wesentlich empfindlicher als Whisky, ne?
Ja. Das merkt man schon. Also ein bisschen Whisky, was passiert, muss man die Flasche herumstehen lassen für 2 Jahre.
Ja, so ungefähr, ja. Offen herumstehen lassen, ja.
Offen in der Sonne.
Ja, so ungefähr, ja. Also du kannst halt, wenn du die mit dem Korken wieder verschließt, kannst du die Jahrzehnte irgendwo, ist völlig wurscht. Hm. Da passiert überhaupt nichts. Kippen kann er nicht, dafür hat er zu viel Alkohol. Während beim Wein, da musst du schon gucken, wie du den lagerst, ne? Hm. Ja, das ist aber auch wirklich, also das ist ganz ehrlich, also für diese Nase, ne, die ist ja auch komplex. Da ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen kräuterig so durch das Holz auch. Das ist ja eine durchaus sehr komplexe Nase. Da würde ich eine Menge Whiskys verstehen lassen für dieses Paket, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist schon wirklich was Besonderes, ja.
Das ist eben das Schöne, dass der Wein auch komplex kann und dass er dick kann und fett kann und also dass der kann das schon. Und dieser Wein zeigt halt, dass man Wein auch mal liegen lassen darf. Das ist ja halt auch das erste Mal, dass wir jetzt einen Wein haben, der ja 6 und ein paar zerdrückte ist. Und das ist halt ein Unterschied. Ja. Ne, wir haben ja bis jetzt immer sehr junge Weine getrunken. Und jetzt so einen hier, das ist dann schon, da merkt man schon, der ist halt nicht mehr jung. Das riecht man. Der ist samtig und der ist natürlich auch saftig, komplex. Und man kann erahnen, dass es sehr viel Spaß macht, Wein wegzulegen.
Ja.
Nur vielleicht nicht diesen, würde ich jetzt nicht unbedingt 10 Jahre liegen lassen, aber es gibt Weine, die kannst du wirklich, auch Sangiovese, kannst du durchaus lange liegen lassen. Und wenn du dann zu den Bordeaux kommst oder zu den Barolos, da ist ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, ne? Also alles unter 10 ist Kindsmord, ne? Also. Ja, der riecht natürlich bezaubernd, ne? Das ist auch genau der richtige Wein für die Jahreszeit. Mhm. Ich glaube, im Sommer mag ich den nicht trinken.
Ja, das ist schon sehr, also im Sommer vielleicht mit Grillfleisch oder so.
Ja.
Also sowas okay. Ganz Würziges, das kann ich mir schon vorstellen. Aber er ist vanillig und das ist wirklich warmer Kirschkompott
ja.
Mit Vanillesoße. Also das gehört vorm Kamin genossen und nicht woanders, ja.
Da ist auch wieder durch diese Fasserei ist da auch ein Hauch Rauch drin wieder. Mhm. Ja, da ist Rauch drin. Beim Rauch ist Frau Eichner noch nicht angekommen, beim Wein.
Noch nicht. Es ist schon toll. Also klar, im Vergleich zum Whisky ist es schwerer, weil also keine Ahnung, wenn einen jetzt, nehmen wir mal übertrieben, den so ein Lafroig einen mit Leder und Schinken ins Gesicht schlägt, dann das ist hier natürlich nicht so, aber das heißt ja nicht, dass die Noten nicht auch zu finden sind.
Ja, und schon jetzt gerade im Vergleich
zu... Und die Frucht ist so kräftig, das ja. Ist schon...
Wow. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, der Lafroig ist dafür, aber Lafroig ist jetzt auch wirklich eher ein einfacher Geselle, wenn es um den 10-Jährigen geht mit 40 Alkoholvolumenprozenten. Da kann dieser hier schon auch von der Komplexität her mehr, finde ich. Wenn wir schon vergleichen wollen. Den würde ich dann doch eher mit anderen komplexeren Whiskys vergleichen. Aber ja, der Whisky hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, ne? Der hat ja viel mehr Alkoholvolumenprozente.
Ja.
Du musst dir beim Wein immer ein bisschen mehr Mühe geben.
So ist es. Aber ich meine, das Ich an sich ist ja eher faul, ne? Also. Nein, aber es lohnt sich, das schon. Da ist wirklich viel zu holen bei diesem wunderbaren Chianti.
Sehr lecker. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Salute.
Salute.
Schöne Säure, die nacharbeitet. Leicht adstringierend. Erstmal jedenfalls, also erstmal so ein bisschen trocken. Jetzt kommt die Vanille. Das ist ein sehr schöner Nachhall.
Aber ist auch wieder Kirsche, ja, Kirsche, Kirsche.
Ja. Kitschkirsche.
Ja. Ist auch relativ trocken, finde ich. Zumindest auch. Nachgeschmack. Und wenn man es im Mund hat, finde ich, ist es in der Nase fast schon wie diese Cocktailkirschen. Das
ja.
Ist so süß.
Man muss dem Nachklang Zeit lassen. Und der arbeitet gut nach. Ja. Oh, das ist wirklich, wie du schon sagst, so zu Fleisch oder irgendwie sowas. Zu wild oder was weiß ich. Ist da schon was Feines.
Oh ja, zu wild.
Und die Säure, die man, die jetzt so auf der Zunge ist, so, ne, die tut dem Wein richtig gut.
Ja.
Es gibt ihm so eine Frische. Ja, die Vanille kommt natürlich wieder und die es ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich Kirschkompott. Ja, ist schon sehr lecker.
Ja. Sehr empfehlenswert. Also, Villa Antinori. Das ist, da hat die 700, nee, noch nicht ganz 700-jährige Geschichte doch ihre Früchte getragen.
Ja, sehr schön.
Sehr lecker.
Das ist ein toller Essensbegleiter.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Was ja in Italien auch viel wichtiger ist als in Deutschland, ne?
Mhm. Ja, die essen wenigstens noch vernünftiges Essen. Also jedenfalls viele. Gerade in der Toskana. Also wenn man da nichts Vernünftiges isst, dann ist man absolut selber schuld. Mhm.
Da ist halt so ein...
So eine tolle Küche.
Absolut, ja, total. Und da ist halt so ein Wein als Essensbegleiter halt viel, viel wichtiger als hier in Deutschland, ne? Mhm. Ja, das ist schon sehr fein. Schon eine der besseren. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Da muss ich ja jetzt mal ein bisschen höher gehen.
Ich auch. Also von mir kriegt er 6 Punkte. Einfach mal so. Ja. Der ist so gut. Ich kann mir noch vorstellen, wie es besser geht, aber das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Hm.
Ja, besser geht immer, natürlich. Hm. Felsina zum Beispiel. Ich habe ja schon so meine Lieblings-Chiantis, die kosten dann aber eher schon 44, 45 Euro pro Flasche.
Mm. Ja, wow.
Ja, aber das ist auch okay. Mm. Ist halt Bio, ne? Und dann passt das auch alles. Mm, ja, trotzdem, ich entscheide mich für 5,5 und das ist dann aufgerundet dann 6. Das ist schon schön. Vor allem auch das PLV ist genial. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja phänomenal.
Ja, wirklich. Ja. Ich glaube, das meistens kriegt man den unter 20, ne?
Ja, so um die 20 rum.
Gesehen, ja. Um die 20 rum, genau. Das ist schon wirklich ein sehr guter Preis für so einen tollen Wein.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein schöner Weihnachtswein, also für so Weihnachtsessen und so. Ist jetzt ein bisschen spät für euch, aber also ist jetzt nicht so für Silvester, finde ich, das eher nicht. Da braucht man ja eher was Leichteres, ne?
Ja.
Aber ja, also da werde ich mich heute Abend noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen, mit unserem Freund hier. Und unserem Chianti. Ja.
Das heißt, der Chianti Classico Reserva von 2015 aus der Villa Antinori hat 6 Punkte von Herrn Martinsen und 6 Punkte von mir bekommen.
Und damit sind wir nicht nur ans Ende dieser Sendung, sondern auch ans Ende dieses Jahres angekommen. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Pause. Das heißt, wir hören uns im Jahre 2022 wieder. Dann ganz normal wieder, wie immer, mit 3 Alben. Welche wissen wir noch nicht. Wir machen nämlich jetzt erstmal eine 2-wöchige Pause. Wir machen Urlaub von uns und von euch.
Sehr gut.
Und ihr von uns natürlich auch. Wie immer an dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen Menschen zu bedanken, die uns hören. Bei allen Menschen, die dafür sorgen, dass wir im UKW zu hören sind, also bei Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM, bei den vielen fleißigen Menschen, die dort arbeiten und dafür sorgen, dass ihr uns über UKW hören könnt, bei allen Menschen, die uns im Internet hören, also per Feed abonniert haben. Ihr macht, dass das Spaß macht hier und ihr seid natürlich auch diejenigen, warum wir das unter anderem jedenfalls auch machen, ist doch klar. Das macht schon sehr viel Spaß. Und traditionell ist es natürlich auch so in der letzten Sendung des Jahres, dass ich mich ganz besonders bei meiner Kollegin bedanke für ein weiteres Jahr, der sie dieser Sendung, der sie das alles erträgt sozusagen.
Den Dank kann ich nur zurückgeben. Ja, was wir nicht alles lernen.
Ja, das stimmt.
In diesem Podcast.
Das stimmt.
Wahnsinn.
Ja. Und wir feiern im nächsten Jahr 10-Jähriges.
Tatsächlich.
Ja. Wir werden 10 im nächsten Jahr. Das darf man auch nicht unterschätzen. Im übernächsten Jahr werden wir 500. So schnell geht das. Nein, also tatsächlich werden wir im nächsten Jahr unser 10-jähriges feiern. Wie wir das am besten machen, wissen wir noch nicht. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Pandemielage ab. Also entweder machen wir es irgendwie, keine Ahnung, wenn die Lage es zulässt, oder wir schmeißen das mit der 500. zusammen. Mhm. Das wissen wir noch nicht so richtig. Das wäre dann im übernächsten Jahr. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall ein weiteres aufregendes Jahr im nächsten Jahr. Davon bin ich überzeugt und da bin ich sicher. Wenn ihr diese Sendung vor dem Fest hört, wünschen wir euch ein paar schöne Feiertage. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2022. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr treu. Ja, wir verabschieden uns von euch an dieser Stelle für dieses Jahr und sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.